Milena Moser hat über 20 Bücher geschrieben. Sie ist in Zürich aufgewachsen, lebt heute in San Francisco mit ihrem Mann Victor Sabaya, einem Künstler, der enorm kreativ und produktiv, aber auch schwer krank ist. Die beiden haben einen besonderen Umgang mit dieser Situation gefunden, auch wenn sie jeden Tag belastend ist.
Das ständige Leben mit dem Tod und immer wieder diesen akuten Gefährdungen ist enorm aufreibend. Das ist wie, ich lebe jetzt seit 10 Jahren in einem Ausnahmezustand.
Darüber redet Milena Moser im Podcast von Palliaviva, die grösste spezialisierte Palliativ-Care-Organisation im Kanton Zürich, die Betroffene und ihre Angehörigen zuhause begleitet. Ich bin Rebecca Häveli. Milena, du bist Schriftstellerin, Bestseller-Autorin. Gerade kürzlich ist dein neuestes Buch rausgekommen, «Der Traum vom Fliegen». Du wohnst in San Francisco, in Kalifornien, und wir sind jetzt hier in Zürich. Was machst du da?
Aktuell bin ich jetzt da gerade Grossmutter geworden. Das macht mich sehr glücklich. Aber ich mache Lesungen und Kurs und meine Familie ist da. Ich komme recht regelmäßig auf Zürich und sehe das immer noch auch als meine Heimat da.
Als ich dich angefragt habe, ob wir ein Gespräch zusammenführen für Palliaviva, für den Podcast, hast du sofort Ja gesagt. Und du hast mir geschrieben, du lebst ja jetzt seit fast 10 Jahren in einer Dreiecksbeziehung mit dem Tod. Ja. Erzähl mal für die, die dich nicht so gut kennen, was ist das für eine Dreiecksbeziehung?
Ich habe mich vor 10 Jahren in einen Mann verliebt, den ich dort schon 3-4 Jahre kennt habe und wo ich gewusst habe, dass er schwer krank ist. Und es hat eigentlich immer, jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, ist er gerade irgendwie knapp wieder am Tod von der Schippe gesprungen. Und ich habe gewusst, das ist ein schwer kranker Mann, der jederzeit sterben könnte. Und eben, wie gesagt, es ist jetzt 10 Jahre her. Aber es ist, für mich ist so das Bild, der Tod ist von Anfang an ein Teil von unserer Beziehung gewesen. Am Anfang habe ich ihn natürlich leidenschaftlich bekämpft und mit dem Übermut von der frisch Verliebten habe ich das Gefühl gehabt, jetzt bin ich da, mit meiner Liebe vertreibe ich dich. Das ist natürlich nicht so gewesen. Und dann haben wir uns irgendwie aneinander gewöhnt und es ist einfach, es ist nicht wie, wenn quasi in einer Anführungsschlussstrich normalen Beziehung zwischen zwei gesunden Menschen, der Tod oder der Kranken, plötzlich einbricht. Es ist von Anfang an Teil davon gewesen.
Und was hat er, also wenn du sagst, er ist schwer krank?
Ich habe immer gesagt, er hat alles außer Krebs, aber unterdessen stimmt auch das nicht mehr. Er hat, also seine Hauptbaustellen sind Nierenversagen, also er hatte 8 Jahre Dialyse gehabt und dann eine Nierentransplantation und dann auf das aber ein Koma, weil die Medikamente falsch eingestellt gewesen sind und daneben ein Herzfehler, wo noch etwa 20 Jahre auch nicht richtig behandelt worden ist. Der ist jetzt irgendwie, die Baustelle ist im Moment gut. Und dann von den 18 Medikamenten, die er nimmt, hat er Nebenerscheinungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall. Eben der Krebs ist im Prinzip auch vermutlich eine Nebenerscheinung von den Transplantationsmedikamenten. Und dann zwischendrin, wenn es ausschnitt ist, hat er eine Hirnblutung oder wird von einem Auto überfahren. Also das ist, er hat ein bisschen alles. Und es wird mir etwa, ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich 3 Mal gehört von Ärzten und das ist etwa so der Schnitt, sie müssen sich jetzt aufs Schlimmste gefasst machen. Also das kommt immer wieder und dann ist es immer wieder nicht so.
Hast du das vom ersten Tag an gewusst, wo du ihn kennengelernt hast?
Ich habe gewusst, dass er die Nierentransplantation hatte und er hat damals noch die Fischle von der Dialyse gehabt, obwohl das schon vorbei war und hat das dann natürlich erklärt, weil das relativ auffällig ist. Und
was ist das?
Wenn es Dialyse, wenn es Blut für Blut wäscht, machen sie so einen, wie so einen Kurzschluss zwischen den Venen im Arm und dann gibt es mit der Zeit so grosse Beulen und die vibrieren so, das ist noch recht faszinierend, aber er ist also zum Teil aus Restaurant rausgerührt worden, weil man gefunden hat, du Junkie, du kannst da nicht essen, wobei Junkies nicht so Beulen haben, aber auch Junkies dürfen essen. Also gut, jetzt bin ich abgeschweift. Also ich habe immer gewusst, dass sein Leben fragil ist und immer wieder gefährdet und habe wahrscheinlich darum auch ein paar Jahre gebraucht, er hat mich von Anfang an fasziniert, aber um dann wirklich mir erlauben, mich in diesen Menschen zu verlieben, das hat eine Weile gebraucht.
Auf deine Rolle kommen wir nachher noch zu reden. aber wenn es um Gesundheit geht und du schreibst auch häufig über die Situation in deiner wöchentlichen Kolumne im Sonntagsblick, dann geht es immer um den Viktor. Mhm. Wie geht es denn dir?
Ich bin körperlich bin ich recht gesund. Ich würde jetzt nicht sagen fit, aber gesund. Seelisch oder emotional bin ich weniger stabil und ich muss sagen, schon erschöpft. Also es ist so ein das ständige Leben mit dem Tod und immer wieder diesen akuten Gefährdungen ist enorm aufreibend. Das ist wie, ich lebe jetzt seit 10 Jahren in einem Ausnahmezustand und das merke ich, das macht mich müde, aber ich bin jetzt nicht in einer Situation, wo ich 24 Stunden Pflege leisten muss oder mein Leben komplett zurückstellen. Es ist mehr eben das Emotionale, das immer wieder alles über den Haufen werfen. Also letztes Jahr bin ich 60 geworden und habe ein grosses Fest geplant und 2 Freundinnen sind aus der Schweiz eingeflogen. Und dann am Tag vom Fest habe ich den Victor in den Notfall bringen und dann war er eine Woche wieder im Spital mit einer Sepsis. Und das ist eben eine Nebenwirkung von der Transplantationsmedikament, die das Immunsystem unterdrückt. Und das passiert immer wieder. Aber ausgerechnet dann, das war auch für ihn schrecklich gewesen, aber für mich auch so, man kann wirklich nichts planen. Oder andersrum ist das auch etwas Tolles. Also es ist eigentlich das, was einem jeder Selbsthilferatgeber und jeder Life-Coach sagt, lebe im Moment, lebe im Jetzt. Und das, durch das ist man auf das bringt einen den Tod auch. Also, es ist das Leben mit dem Tod ist wie so ein gratis Intensiv-Retreat, wo man sehr viel lernt.
Wo man viel lernt, aber eben, wo auch erschöpfend kann sein. In welcher Rolle siehst du dich oder bist du im Alltag? Also, du hast jetzt vorhin gesagt, du pflegst ihn ja nicht 24 Stunden, aber ja, wo ist dein Platz?
Es ist eine sehr gute Frage und eine, die ich immer wieder muss, wie neu für mich die Antwort finden, weil ich bin eine wahnsinnige Gluckere und ich bin extrem, also auch überhaupt immer in Beziehungen extrem auf den anderen eingestellt. Und das ist immer, immer wieder mal zu Problemen geführt. Grenzen ist so mein ein Wort, das in meinem Leben immer wieder auftaucht. Und der Victor ist extrem selbstständig und extrem tapfer und er hat ja auch seine eigene Philosophie und seine Kultur, seine Religion, die ihm extrem hilft und verlangt das alles gar nicht, aber ich bin ständig wie geht's ihm? Ist aber leicht, hat er gegessen? Victor, wann hast du das letzte Mal gegessen? Victor, wie geht's dir? Victor, fühlst du dich gut? Victor, du solltest jetzt wirklich schlafen. Also es ist unerträglich, sowohl für ihn wie manchmal auch für mich. Und ich merke dann, wenn ich allein bin, wie jetzt in Zürich, dass ich ein paar Tage brauche, zum merken, also automatisch ist die Spur in meinem Hirn, die mitläuft, sagt, ui nein, da ist es zu heiß, da ist es zu warm, da scheint die Sonne, ui nein, wo ist das nächste Video? Es ist ständig so eine, die Welt für jemand anders sicher machen, wo man mit kleinen Kind hat, aber der Victor ist kein kleines Kind.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch zu Konflikten führt, oder nervt ihn das nicht? Also gerade in der Situation, wenn es ihm gut geht.
Es nervt ihn absolut und es ist ein gutes Training für mich, also weil er mir das dann auch ganz klar sagt. Und er hat mir ganz früh am Anfang von unserer Beziehung gesagt, wage ja nicht, mich zu missbrauchen. Und ich so, missbrauchen? Ich bin doch deine grosse Liebe, ich mache doch alles für dich. Und er hat gesagt, eben, missbrauch mich nicht, missbrauch meine Krankheit nicht als Ausrede, um deine eigenen Sachen nicht durchzuziehen. Also wenn ich einmal etwas absagen muss, Geburtstag ist seine, aber wenn ich zum Beispiel beruflich etwas absagen muss, ich habe mal eine Lesereise abgesagt, wo er immerhin eine Hirnblutung hatte. Also, das finde ich absolut das Letzte. Und das ist für ihn ganz schlimm, wenn er das Gefühl hat, er steht mir im Weg. Und er findet, ich bin vor dir auch durchgekommen, ich komme auch jetzt durch. Es ist extrem gut für mich. Es ist ein Training, aber ein Herztraining, weil es macht mir bewusst, wie, ich glaube, man sagt dem Codependent. Ja.
Wie fest prägt die Krankheit oder eben die Krankheiten, oder sind ja eigentlich, ja, du hast gesagt, mehrere Baustellen, wie fest prägt das schlussendlich euren Alltag?
Eigentlich sehr wenig. Also ich habe oft erlebt, dass wenn Freundinnen den Victor das erste Mal kennenlernen, dass sie zu mir sagen, du hast mir gesagt, der Mann sei schwer krank. Der ist ja gar nicht krank. Also man merkt ihm eigentlich nichts an. Er versteckt es auch sehr gut. Es hat einfach seine Grenzen. Also zum Beispiel können wir nicht weit reisen zusammen, aber wir machen viel so 2-3 Tage an Küsten oder so, aber immer in erreichbarer Nähe vom Unispital in San Francisco. Aber das ist so, wir haben es dann total schön und wir denken dann nicht, wären wir doch jetzt, weiss ich, weiter weg oder in Europa oder so. Wir machen einfach das, was wir können und die Grenzen belasten uns nicht sehr. Wir sind ja beide Künstler, wir arbeiten beide daheim, wir versinken beide in unserer Arbeit und das ist, das prägt unseren Alltag sehr viel mehr als Krankheit, dass wir beide einfach so in unsere Schneckenhäuser, imaginäre Schneckenhäuser uns verziehen.
Von dir weiss man, was du machst. Du schreibst Bücher. Erzähl mal noch, was er macht.
Es ist ein bisschen wie mit der Krankheit. Er macht eigentlich alles. Also er macht Musik, er ist ein Toltec, also er kommt aus einer sehr traditionellen, schamanischen Tradition und hat präkolumbianische Instrumente selber nachgebaut und kombiniert die mit Synthesizer und ist in der Symphony auftreten. Also das wäre an sich schon eine Karriere. Dann macht er sehr viel Kunst am Bau. Also hat in San Francisco und San Jose und Phoenix Tramstationen gestaltet. Und das ist, finde ich, etwas total Lässiges, wie dann Kunst so wirklich überdauert und wirklich gebraucht wird. Also Tramstationen, wo jeden Tag Leute vorbeilaufen und Zettel ankleben oder man macht dort beim Kolibri ab oder so. Es wird dann so Teil vom Leben der Leute. Er malt, er fotografiert, er zeichnet, er macht Keramikkacheln. Also er ist eigentlich immer irgendetwas am Machen.
Beeinflusst die Situation, in der er drin ist, seine Kunst?
Ja, sehr stark, weil er ist, also vor allem nach dem Koma, nach der Transplantation, das ist, da hat er wirklich wieder bei Null anfangen. Also er hat seinen Namen nicht mehr können schreiben. Er hat nicht mehr gewusst, was eine Tür ist und dass man die kann aufmachen und rausgehen kann. Also da haben wir uns nicht gekannt. Das ist, das muss ganz eine fürchterliche Zeit gewesen sein, wo man ihm auch gesagt hat, du wirst nie mehr Kunst machen können. Und er hat dann, in Amerika gibt es ja dann nicht irgendwie Ergotherapie oder irgendetwas, was ihm dann hilft, sondern wird einfach heimgeschickt und good luck. Und er hat sich dann selber wieder alles beigebracht und hat Modellflugzeuge angebastelt, um Fingerfertigkeit wieder anzutrainieren. Und in dieser Zeit haben ganz viele Leute gemeint, ah, der Victor, Sabaya, ja, ja, du, der ist, ich glaube, der ist gestorben. Und dann wird man nicht mehr berücksichtigt, nicht mehr eingeladen. Für die Kunst am Bauprojekt muss man sich ja dann bewerben. Und dann heisst es, ja, der ist doch immer krank, der ist doch immer im Spital und so. Das ist schon ein Problem. Aber er findet immer irgendeinen Weg.
Du hast vorhin gesagt, dass sein Umgang mit dem Tod, der ist auch speziell, der beeinflusst auch deinen Umgang damit. Ja. Das hat ja einen tiefen Hintergrund. Ja. Kannst du uns da einen Einblick geben?
Das ist eben die toltekische, also die indigene Kultur von Mexiko, die davon ausgeht, dass nach dem Tod das Leben sehr viel schöner wird. Also dass der Tod eigentlich eine endlose Party ist, ein Fest, das Jenseits jedem offen steht. Man muss nicht ein guter Mensch gewesen sein wie im Christentum. Und die Mexikaner trauern sehr intensiv um ihre Verstorbenen, aber es fehlt das Element von... Ich weiß nicht, wo er jetzt ist und jetzt ist er an einem furchtbaren Ort unter Umständen und warum ist er nicht da, sondern es ist wie, dem geht es gut. Und dann gibt es den Dia de los Muertos, wo man wie die Toten zu sich einlädt und man muss sie dann wirklich verführen und bezirzen, damit die ihr schönes Paradies verlassen und nochmal zu uns kommen. Und man redet dann auch über die Toten, nicht so feierlich, sondern so, wie wenn sie noch da wären und macht auch Witz über sie und man macht auch Witz über den Tod. Der Tod ist immer irgendwie dabei. Und der Victor hat mir mal erklärt, es weiss es ja eigentlich niemand, was nach dem Tod passiert. Warum nicht einfach das Beste annehmen? Und das ist mir so eingefahren, weil als protestantische Zürcherin nehme ich natürlich das Schlechteste an, automatisch. Und ich, das Beste annehmen. Wo kommt man denn da hin? Aber es führt tatsächlich zu einer grossen Entspannung.
Ihr habt zusammen über das Thema auch ein Buch geschrieben, «Das schöne Leben der Toten». Ja. Du sagst jetzt, es führt zu einer grossen Entspannung. Nichtsdestotrotz, die Schwierigkeit von dieser Krankheit oder von diesen Krankheiten, von diesen unerwarteten Situationen, das bleibt. macht es das auch leichter, oder nicht?
Also wenn ich den Victor anschaue, dann ganz klar, aber er ist in dieser Tradition aufgewachsen. Ich habe sie mit 50 kennengelernt und sie hilft mir sehr, aber sie kann nicht alles auslöschen, was meine Prägungen sind. Der Victor ist wirklich, wenn er dann aus dem Spital entlassen wird oder wenn das die grösste Krise vorbei ist, dann schüttelt er das ab wie ein Hund, der aus dem Wasser kommt. Und dann ist es auch vorbei. Einmal haben sie ihn im Spital gefragt, wo sie seine Krankenakte gesehen haben. Haben sie gesagt, okay, haben sie im letzten Jahr irgendetwas Schwerwiegendes gehabt? Das, nein. Und ich, mal Krebs und eine allergische Reaktion auf Chemo. Und, ah ja, noch eine einseitige Gesichtslähmung. Weisst du nicht mehr? Ah, das ist doch alles vorbei. Das weint sie nicht. Und der hat sie dann gesagt, doch, das meine ich. Und es ist wie, ich trage das sehr viel länger mit mir um. Aber bei ihm sehe ich sehr stark, das ist, es ist wie, jetzt lebe ich. Und wenn ich tot bin, bin ich tot. Also, es ist so, man muss nicht ständig denken, ui, was, wann, wie. Und für mich ist es ein bisschen, es ist sehr viel einfacher mit der, mit den Vorstellungen, die ich dazu gewonnen habe. Aber es ist für mich weniger einfach als für ihn.
Du hast vorhin erzählt, oder? Wenn ihr weggeht, dann geht ihr nicht weit weg, weil es gut ist, wenn das Unispital in der Nähe ist, weil man nie weiss, was passiert. Du schreibst auch in deiner Kolumne über die Situationen im Notfall. Kannst du mal so eine beschreiben, wie das dort ist, in den USA, im Notfall, im Unispital?
Das Unispital ist eines der besten Spitäler der Welt. Hat aber einen wahnsinnigen Pflegepersonalnotstand, oder wie das heisst auf Deutsch. Also zum Beispiel einmal hatte Victor eine Blasenentzündung gehabt, weil er auf Immunsuppressiva ist, kann sich das sehr schnell ausbreiten. Wir sind im Notfall, haben dort 6 Stunden gewartet. Und in diesen 6 Stunden ist es wirklich immer schlimmer geworden. Und dann, als sie uns geholt haben, hat er nicht mehr laufen können. Also er hat zwar gesagt, ja, klar kann ich laufen, er ist aufgestanden, zack, umgekehrt. Dann ist es ein bisschen schneller gegangen und dann hat man sehr schnell eine Sepsis diagnostiziert. Also eine Blutvergiftung, 3 verschiedene Erreger im Blut, noch nicht im Herz. Und dann haben sie massiv Antibiotika gegeben. Und dann ist es aber, also es ist dann 3 Nächte im Notfall in dem Schragen gelegen, weil sie kein Zimmer gefunden haben. Und im Notfall sind, sie hat mir, ich rede dann viel mit den Leuten, die dort arbeiten, weil ich halt einfach dort bin, das ist eigentlich auch nicht vorgesehen. Es hat gar keinen Platz gehabt dort für mich, aber man hat mir gesagt, der Notfall, die Station ist für 33 Patienten konzipiert, es sind im Moment 100 da und es sind, weil in San Francisco auch ein grosses Obdachlosenproblem ist, sehr viel Drogenopfer, ist es auch sehr laut und es ist, die Polizei läuft um und Leute schreien und Leute fluchen und Leute schmeissen Zeug um und es ist nicht ein Ort, wo man sich gut erholen kann. Die Behandlung ist super und die Leute sind alle irrsinnig hingebungsvoll und kompetent, aber es ist einfach, es hat vor allem zu wenig. Und dann zum Beispiel Decken muss man von zu Hause mitbringen, sie haben keine warme Decke. Es ist wie im dritten Weltland, das Essen muss man von zu Hause mitbringen, auch auf der Station dann. Sonst hat der Patient kalt und sonst hat er Hunger oder isst etwas Undefinierbares, vermutlich nicht gesundheitsförderndes.
Und an was liegt das? Also wenn ich das höre, das ist in keinem Verhältnis zu dem, was da auf einer Notfallstation ist.
Ich war mal mit meinem Sohn im Triemli auf dem Notfall, am Samstag morgen um 3 oder so. Es war auch voll, sie hatte auch Betrunkene gehabt. Und ich bin überall rumgelaufen und gesagt, oh mein Gott, wieso ist es so ruhig da? Wieso ist es so schön da? Und die Schöne, alles war so beruhigend. Und irgendwann hat mein Sohn gesagt, sie müssen meine Mutter entschuldigen, sie lebt in den USA. Und dann hat sie gesagt, alles klar. Es ist einfach zu erklären, es ist gewinnorientiert, das Gesundheitswesen ist gewinnorientiert in den USA und das heisst, irgendjemand verdient sich eine goldige Nase und das ist die oberste Priorität und nicht das Wohl des Patienten. Und die Entwicklung wird sich ausbreiten. Es ist in der Schweiz sehr viel besser, aber es gibt auch da gewinnorientierte Spitäler und das ist eine Frage der Zeit, bis das auch so ist. Entschuldigung.
Du musst dich nicht entschuldigen.
Ja, sorry für die schlechte Nachricht, aber das kommt auf euch zu. Ich erlebe das jetzt schon.
Wie fest hat das ganze Versicherungssystem damit zu tun?
Oh mein Gott, also in dem Rahmen jetzt von der Palliativpflege an sich eine lustige Anekdote. Der Victor ist aufgrund von seiner komplizierten Krankheitsgeschichte von der KI, weil die Versicherungen machen jetzt alles mit KI. Die KI hat beschlossen, der Mann stirbt bald. Das heisst, sie hat ihm anderthalb Jahre lang eine einfache graue Star-Operation verweigert. Er ist immerhin Künstler, er muss sehen. Am Schluss haben die Freunde und ich die Operation selber gezahlt, 12'000 Dollar. Der Arzt hat gesagt, so etwas hätte er noch nie gesehen in seiner ganzen Karriere. Das sei wirklich so verhärtet schon gewesen und so dick, dass man, also man hat es nicht mehr können ganz flicken. Also es ist dann beim Entfernen von dem grauen Star ist es auch beschädigt worden. Also dafür hat es dann geheissen, sie haben jetzt Anrecht auf einmal in der Woche Besuch von einer Pflegefachperson. Und da habe ich dann gefunden, super. Und dann ist also die Candy gekommen. Die heißt wirklich Candy. Und hat dann, der Victor hat sie umgeführt, das Studio gezeigt, einen Kaffee gemacht und sie hat immer gesagt, ja, wo ist denn der Patient? Und der Victor hat gesagt, ich bin der Patient. Und dann hat sie gesagt, also, aber sie, Entschuldigung, sie sehen nicht aus, als würden sie bald sterben. Und dann hat sich herausgestellt, das ist eine Palliativpflegerin, wo der Victor hätte sollen auf den Tod vorbereiten.
Geschickt durch die künstliche Intelligenz.
Ja. Und obwohl sie dann sofort zurück ist und, also sie hat dann den Victor auf die Waage gestellt und seinen Blutdruck gemessen und ihm geholfen, ein paar E-Mails an die Versicherung zu schreiben. Und die kommen gut aus, die kommt heute immer noch, weil die Versicherung hat, obwohl ein Mensch dann sagt, das stimmt nicht, der braucht etwas anderes, nämlich eine Augenoperation. Das ist ein Künstler, der noch arbeitet. Ist dann die letzte Instanz ist immer KI. Also alles, was ein Mensch anfordert, läuft dann nochmal durch KI und die sagt dann nein, der stirbt. Keine Chance hat man da. Keine Chance.
Also es gibt offenbar Palliative Care Nurses. Mhm. Die ist zu euch heimgekommen. Wie gross das Thema ist Palliative Care in den USA?
Ich kann nicht für die ganzen USA reden. Es ist in San Francisco, ist es dort AIDS Krise in den 80er Jahren relativ früh ein Thema wurde und San Francisco hat ein paar wirklich gute Einrichtungen, also auch ein LGBTQT ein Palliativzentrum, also quasi Altersheim, Pflegeheim, Palliativzentrum. Das ehemalige Lighthouse ist umgewandelt worden, also geöffnet für alle Arten von Patienten. Es gibt die Homecare gibt es auch, wenn man die entsprechende Versicherung hat, wo das, also ich weiß nicht, ob die Candy jetzt würde jeden Tag kommen und den Victor pflegen oder so, wie ich es verstanden habe, hat sie ihn vorbereitet auf den Übertritt in eine Palliativabteilung im Spital. Also es ist in San Francisco ist ein sehr starkes Thema, rundum weiss sie nicht, also Amerika tut sich mit dem Tod ähnlich schwer wie, glaube ich, unsere westliche Gesellschaft überhaupt, dass man möglichst probiert, so zu tun, als gäbe es ihn nicht oder als können wir ihn irgendwie kontrollieren oder in Schach halten oder verhindern, dass man stirbt.
Habt ihr, du und der Victor, darüber geredet? Also ihr, ich nehme jetzt mal an, ihr nehmt den Tag, jeden Tag, also wie er kommt. Habt ihr darüber geredet, was ist, wenn es ihm mal nicht mehr so gut wird? Also wenn er wirklich Pflege braucht?
Ja. Also er hat ganz klare Grenzen, wo er zum Beispiel sagt, Dialyse mache ich nicht mehr. Das hat mich zu fest geschlucht. Oder, wobei er hat auch mal gesagt, wenn ich Krebs bekomme, dann will ich nicht mehr. Und dann hat er Krebs bekommen, dann ist auch, hat er gleich noch wollen. Aber, aber er hat eine Patientenverfügung und er hat eigentlich alles festgelegt. Und er hat, wie gesagt, einen grossen Freundeskreis, wo ihn schon länger kennt als ich, wo auch so ein bisschen die Rollen verteilt sind. Also wer kümmert sich um seine Kunst nach seinem Tod? Oder das sind Sachen, die mich extrem entlasten. Und es ist klar, dass wir darüber reden, aber der Victor findet immer, ich werde 180. Und Victor, seine Vorstellung vom Paradies ist, dass es dann voll schöne Frauen ist. Und allen voran Sophia Loren, das ist sein grosser Schwarm. Und es ist immer, wenn ich merke, er denkt an den Tod oder er spürt den Tod so näher kommen, dann redet er von der Sophia Loren und was er dann alles für Tricks hat, um die zu verführen und von den anderen toten Männern wegzuhalten und so. Und dann ist es eigentlich sehr lustig und wir lachen und stellen uns das so vor, aber ich weiss dann, jetzt denkt er über das Sterben an und das ist dann seine Art, das auszudrücken. Sophia Loren lebt noch, keine Angst.
Wenn er 180 wird, dann ist die Chance gross, dass du vor ihm stirbst.
Ja,
hast du auch eine Patientenverfügung?
Nein. Nein, sie liegt unausgefüllt irgendwo.
Also selber, fällt es dir schwerer, dich selber mit deinem eigenen Sterben auseinanderzusetzen als mit ihm?
Das hat jetzt ein bisschen geändert, aber habe ich wie so das Gefühl gehabt, es ist so klar, dass er vor mir stirbt, ich muss mir das gar nicht überlegen. Und jetzt plötzlich, also eben irgendwie so die 10-Jahres-Marke, wo mir so bewusst wird, das könnte einfach auch immer so weitergehen, dass wir noch 20 Jahre so weiter am Tod vorbeischrammen, das könnte auch sein, dass ich zuerst gehe. Und dann habe ich totale Panikattacken. Wer schaut dann um Victor, wer kümmert sich dann um Victor? Ich habe ein Testament, aber ich habe keine Patientenverfügung, aber ich habe sie mal ausgedruckt vom Internet.
Du bist das letzte Jahr 60 geworden, oder? Wie schaust du jetzt am Alter in Anführungszeichen entgegen?
Das ist natürlich super an meiner Situation, dass alle so quasi normalen Alterspanikattacken, die man hat, oh mein Gott, ich habe Falten, oh mein Gott, ich habe zugenommen, was immer, das ist mir vollkommen egal, weil ich sehe jeden Tag, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man alt wird. Das ist ein absolutes Privileg und irgendwie jeden Tag ist, auch wo du gesund bist und ja, keine Schmerzen, okay, alles andere egal. Ich habe eine grosse Lebenslust, die eigentlich erst ab 50 so richtig explodiert ist und auch in der Zeit, wo ich dann den Victor kennengelernt habe. Und vielleicht hat es wirklich mit der ständigen Präsenz vom Tod zu tun, immer die Erinnerung zu haben, hey, es könnte jederzeit vorbei sein. Und das Geniessen vom Alltag und das wird gefördert durch das Bewusstsein von der Endlichkeit. Und das ist natürlich mit 60, es ruckt halt immer näher, wenn ich denke, vielleicht werde ich 80, okay, das wäre noch 20 Mal Weihnachten feiern. Nicht so viel. Wie viele Bücher bringe ich 20 Jahre an? Wie viel will ich noch? Also ich habe so viel, wo ich will. So viele Geschichten, die ich will erzählen. Da muss ich schon noch ein bisschen Gas geben.
Du bist jetzt 4 Wochen bist da.
5.
5 Wochen bist du da in der Schweiz. Was mich noch wundern würde, ist, wie verabschiedet ihr euch, der Victor und du, wenn du einen Monat in die Schweiz fliegst?
Also wir telefonieren 2-mal im Tag, also mit der FaceTime. Aber es ist furchtbar. Ich halte es überhaupt nicht aus. Und dann halte ich es ja doch aus, ich mache es ja. Aber es ist es ist immer jemand vermissen. Wenn ich in San Francisco bin, vermisse ich meine Kinder, meine Freundinnen, die da sind. Wenn ich da bin, vermisse ich den Victor und meine Freundinnen, die dort sind. Und das ist einfach der Preis für so ein Wahnsinnsleben auf 2 Kontinenten. Das ist ja ein bisschen hirnrissig. Aber wir sind beide dann sehr emotional und tun dann aber so, als wären wir es nicht. Und er fährt mich am Flughafen, aber geht nicht ins Parkhaus, sondern setzt mich dann so am Strassenrand ab. Und ich sage, also tschüss! Und dann umarmen wir uns nochmal. Und es ist natürlich immer die Angst, dass etwas passiert. Also das 2-mal am Tag telefonieren ist auch... Es ist, weil wir uns vermissen, weil wir wollen irgendwie gleich teilhaben am Leben vom anderen. Aber es ist natürlich auch von meiner Seite einmal mehr die Kontrollsucht, oder? Dass ich will schauen, ob er noch lebt. Und wenn er mal das Telefon nicht abnimmt, Herrgott, nochmal dann. Ja, nicht ich quasi der Feuerwehr an. Nicht ganz, aber fast.
Also du freust dich schon jetzt, um wieder heimzugehen?
Ja, also eben. Ich bin jetzt wahnsinnig glücklich da, aber ich bin auch dort wahnsinnig glücklich. Und ich sehe lieber das Schöne als... manchmal sagen die Leute, ja, aber ist das nicht schwierig? Und sage, natürlich ist es schwierig, aber das heisst ja nicht, dass es nicht gut ist.
Auf der Webseite von Paliaviva gibt es einen Text als Ergänzung zu dem Podcast. Dort sind auch ein paar Bücher von der Milena Moser aufgelistet. Auf www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.